Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Ob Smartphone oder Tablet, Hauptsache digitale Medien. Zum Leidwesen der Eltern.
Mama?
Ja?
Können wir iPad spielen?
Spielen, lernen oder kommunizieren findet immer öfter online statt.
Die Bildschirmflut der letzten 10 Jahre hat unseren Alltag verändert.
Die Eltern freuen sich auf ein gemeinsames Frühstück. Die beiden Söhne und deren Cousine beschäftigen sich mit ihren Smartphones.
Braucht mein Kind wirklich ein eigenes Smartphone? Und was steht da eigentlich so alles in diesem Klassen-WhatsApp-Chat drin? Und kennt mein Kind auch diese ganzen Grusel-Porno-Gewalt-Horror-Videos, von denen man so hört? Das sind Fragen, die sich gefühlt sehr viele Eltern in Deutschland stellen. Und das ist auch ein Thema, das immer mal wieder relativ groß in den Medien auftaucht. Zum Beispiel, wenn so wie gerade ein viel gekauftes Buch auf dem Markt ist zum Thema und dann auch noch mit einem knalligen Titel wie Wir verlieren unsere Kinder. Das ist das aktuelle Buch von der Schulleiterin Silke Müller. Die ist wegen dieses Buchs von ganz vielen Leuten interviewt worden, zum Beispiel von uns im Deutschlandfunk.
Das letzte Video, was in dieser Woche aufgeploppt ist, ist ein Katzenvideo, wo ein Babykatze, Entschuldigung, dass ich das so ausdrücken muss, in einen Mixer gesteckt wird. Und dieser Mixer wird dann betätigt. Dann muss ich schon sagen, wie resilient ist denn eigentlich mein Kind mit 10, mit 11, mit 12, wenn sie das sehen können, was Erwachsene sehen können. Und dann sollten wir zumindest in die Debatte gehen, ob es wirklich richtig ist, einem Kind in der Grundschule oder eben tatsächlich in der 5. oder 6. Klasse schon Zugang zum Haifischbecken zu geben.
Wir sollten in die Debatte gehen, sagt Silke Müller. Und das machen wir jetzt mal in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Und zwar mit einer Hörerin, die das Interview mit Silke Müller gehört hat und gedacht hat, jawohl, das ist ein wichtiges Thema, das sollten wir wirklich mal größer diskutieren.
Guten Tag, ja, danke für die Einladung. Ich hatte eine Höreranfrage geschrieben, weil das Thema, ich bin doppelt und dreifach berührt davon. Zum einen bin ich ja Journalistin und auch in den Medien tätig, bin also auch mit all diesen digitalen Dingen unterwegs, bin aber auch Mutter zweier Kinder, die gerade das Schulende und Abschluss erreicht haben und habe Jahre und viele Schuljahre lang genau das alles mit den Kindern besprochen und es ist mir ein großes Anliegen, weil ich, und das ist der dritte Punkt, rechts und links einfach ganz viele hilflose und sehr besorgte Eltern erlebe, die einfach Angst haben, was ist da los und die auch ihre Kinder verlieren, tatsächlich, das kenne ich von anderen, die das so sagen und nicht nur, weil es der Buchtitel ist.
Um das einmal zu sagen, Franziska Reichenbacher, es kann gut sein, dass einige Hörerinnen und Hörer sie kennen, weil sie seit über 25 Jahren die Ziehung der Lottozahlen im Ersten moderieren. Ich wollte das einmal kurz erwähnt haben, es spielt keine Rolle für dieses Thema, aber kann ja sein, dass der eine oder die andere dachte, den Namen, den habe ich doch schon mal gehört.
Na klar, das ist ja auch ein Beruf, den ich eben schon lange mache und den man auch sieht im Fernsehen und gleichzeitig bin ich halt auch immer die Journalistin geblieben, die ich auch in der Ausbildung bin und war. Und so gehe ich mit diesen Themen auch um und spreche, aber darf hier auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung als Mutter sprechen, glaube ich.
Ganz genau. Das sollen Sie sogar. Sie haben ja gerade schon ein bisschen davon erzählt, von den Kämpfen, insbesondere mit Ihrer jüngsten Tochter. Die ist jetzt 18. Das heißt, ab jetzt kann die machen, was sie will, so smartphone-mäßig.
Also ich muss sagen, ich habe den ganzen Verlauf mitgemacht, weil dadurch, dass meine Kinder 18 und 22 sind, mir so ein Tick noch vor der Zeit liefen, als die Smartphones in immer jüngere Hände kamen. Also ich sage auch ganz klar, das Glück, dass die Smartphones noch weiter oben in den Klassen waren und inzwischen geht es immer tiefer bis 10, 11 Jahre, sobald die auch gut lesen und schreiben können. Meine Tochter mit 18, da kann man nichts mehr so groß sagen. Ich warte auf die Früchte meiner Erziehung. Nein, einer 18-Jährigen gucken sie natürlich nicht mehr ins, um Gottes Willen. Und das fängt auch schon früher an mit, sie können, je nachdem, wie die Beziehung mit ihren Kindern ist, aber das weiß jeder, dass man schon einer 15-Jährigen eigentlich nicht wirklich mehr das Handy abnehmen kann, um es zu kontrollieren. Also, ich habe versucht, es lange hinaus zu zögern, bis die Kinder ein Gerät hatten. Ja.
Und das war
so lang wie möglich.
Das war eben bis 15 bei ihrer jüngsten Tochter.
Ja, also es ging so, dass ich ihr so ein Zwischengerät, damit sie schon tippen kann, aber es war noch nicht WhatsApp-fähig. Und dann war es aber natürlich das Thema Vernetzen, Verbinden mit Freunden. Also das ist das Riesenthema, in der Peer-Group zusammenzuhängen und zu schreiben. Man telefoniert ja nicht, man schreibt WhatsApp oder Sprachnachrichten. Und das war dann einfach wichtig. Und jede Mutter will, dass das Kind natürlich vernetzt sein kann und mit seinen Freundinnen sein kann. Bei meiner älteren Tochter, die hat einen ganz eigenen Weg gegangen, die wollte bis 18, die wollte das Gerät nicht. Das war aber ein Sonderfall, wo ich glaube, das ist eher die Ausnahme. Aber da war ich natürlich heilfroh, klar.
Inwiefern waren Sie heilfroh? Also haben Sie da persönlich auch Inhalte erlebt, die eben Kinder sowas von überhaupt nichts angehen?
Es gibt verschiedene Gründe. Das eine ist, dass Sie mit den Geräten in der Hand das natürlich dann irgendwann nicht mehr kontrollieren und die Sorge, dass Sie diese furchtbaren Filme und Gewalt, Pornografie und dergleichen natürlich, wie Frau Müller es in ihrem Buch anspricht, erwischen. Das ist ja klar. Also ich meine, da kann man sich ja gar nicht wundern. Also darauf muss man vorbereitet sein. Darüber redet man dann möglichst. Auch im Sinne von am Abendbrottisch muss man über sowas reden in der Familie. Und das Zweite ist, dass ich eben früh schon begonnen habe zu sagen, ihr hängt da drinnen an den Geräten rum und ihr vertut eure Zeit. Natürlich ist das wertvolle Zeit zu kommen. Kommunizieren mit Freunden und verbunden zu sein. Verbindung ist so wichtig für uns Menschen. Und gleichzeitig war ich immer darauf aus, zu sagen, reduziert es. Denn neben dem Smartphone-Gerät gibt es ja noch einen Laptop und eine Schulzeit, in der sie vor Bildschirmen sitzen. Und das muss man addieren alles ja letztlich.
Über diese Bildschirmzeit und alles andere sprechen wir jetzt auch mal mit einem weiteren Gast, mit Irin Schulz. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin, Medienpädagogin und freie Dozentin im Bereich Medienkompetenz und Medienbildung. Und sie ist auch Mediencoach der Initiative Schau hin und beantwortet da Fragen von Eltern eben rund um die Mediennutzung ihrer Kinder. Frau Schulz, wie sehen Sie das? Haben wir da ein dickes Problem bei der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen?
Na, man kann auf jeden Fall schon sagen, dass es eine ganze Menge an Herausforderungen oder Ecken und Kanten gibt, schon immer in der Mediennutzung, ne? Also heutzutage konzentrieren wir uns vor allem so auf die Games, auf Social Media und sehen eben vor allem auf den Smartphones der Kinder, was da so sich auch für dunkle Ecken auftun. Das hat es schon immer gegeben, ne? Also vor ein paar Jahrzehnten waren es die Kinos, die irgendwie dunkel und miefig waren, wovor wir unsere Kinder bewahren sollten. Oder dann war es die Schundliteratur. Heute ist man froh, dass überhaupt mal jemand vielleicht noch ins Kino geht. Also insofern gibt es schon immer Bedenken. Und natürlich potenziert sich das jetzt mit den Möglichkeiten dieser digitalen Tools, was man eben alles mit so einem Smartphone machen kann, dass man nicht nur Dinge anschaut, sondern auch selbst produziert und versendet. Und insgesamt ist dann die Herausforderung, das Paket für Familien, für Lehrende, für Eltern riesengroß geworden, gut und sicher damit umzugehen. Und ich kann grundsätzlich natürlich erstmal die Ängste und Sorgen auch sehr gut verstehen, die Eltern haben. Und ich kann auch verstehen, dass man sagt, das sind ganz furchtbare Videos, die Kinder da offensichtlich erreichen können, wo es kaum eine schützende Türe oder Mechanismen gibt für noch viel zu junge Kinder. Auf der anderen Seite ist es eben aber auch so, dass man, glaube ich, sagen muss, wir müssen lernen, damit gut umzugehen und zu sagen, ich versuche alles so lange wie möglich hinauszuzögern. Ich versuche so lange wie möglich damit, mich nicht zu befassen, meine Kinder davor zu beschützen, kann man bis zu einem gewissen Alter vielleicht sagen. Aber viel wichtiger ist, von der langfristigen Perspektive her zu sagen, ich gebe meinem Kind das Rüstzeug und die Kompetenzen mit, aufs Bauchgefühl zu hören, Nein zu sagen und sicher und gut unterwegs zu sein, weil es so sein wird, dass die digitalen Medien mit allem, womit wir uns gerade auch befassen, auf jeden Fall noch zunehmen werden und nicht wieder weggehen werden.
Sie haben gerade das Bauchgefühl angesprochen. Was für ein Bauchgefühl meinen Sie da von den Kindern?
Genau. Also was man ja auch weiß aus den Untersuchungen oder aus meiner Arbeit damals, dass Kinder schon sehr schreckliche Dinge durchaus auf ihrem Handy haben und dass da verschiedene Mechanismen, Frau Reichenbacher hat es schon angesprochen, so der Druck in der gleichaltrigen Gruppe, also wer ist der Coolste, wer ist hier so der Handy-Video-Dealer, ne? Und wer ist der Checker in unserer Gruppe und ich will dabei sein und mitmachen und will das auch sehen und haben. Spricht man aber mit den Kindern, dann sagen die, eigentlich will ich es mir gar nicht angucken, eigentlich ist es mir viel zu gruselig und ich schlafe auch schlecht. Ich habe es aber trotzdem mal mit auf mein Handy genommen und habe es auch weitergeschickt und Kinder eher in ihren eigenen Handlungskompetenzen zu stärken und zu sagen, nee, brauchst du mir nicht schicken, will ich nicht haben oder nee, ich gucke mir das jetzt nicht an. Das sind, glaube ich, so erste wichtige Schritte auch, die also selbst sozusagen zu befähigen.
Und über diese Schritte, was wir da machen können, würde ich jetzt gerne auch mit meinem dritten Gast noch sprechen, die wir jetzt auch mit reinholen, nämlich Paula Bleckmann, Medienpädagogikprofessorin an der Alanus Hochschule. Die Hochschule ist in Alfter und Mannheim beheimatet vor allem und sie ist auch, Paula Bleckmann, Autorin vom Buch Medienmündig, wie unsere Kinder selbstbestimmt mit dem Bildschirm umgehen lernen und Initiatorin von Echt dabei, gesund groß werden im digitalen Zeitalter. Frau Bleckmann, wie werden die denn gesund groß?
Ja, da habe ich jetzt aufmerksam zugehört. Und bei Frau Schulz sowas gehört wie, ja, hinauszögern ist gut, aber wichtiger ist doch, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich würde jetzt erstmal beiden recht geben und einmal einsteigen und der Frau Reichenbacher einen herzlichen Glückwunsch aussprechen. Mhm. Sie sind in sehr guter Gesellschaft. Sie sind in der Gesellschaft von Jeff Bezos, Bill Gates und Steve Jobs. Mit der Entscheidung, wissen Sie vielleicht schon, aber die Hörer vielleicht nicht alle, was haben die gemeinsam? Sind alle Multimilliardäre? Jawohl, haben ihr Geld in der IT-Industrie
verdient. Bin ich aber nicht, hallo.
Sind Sie nicht? Also bei denen lag es jedenfalls nicht daran, dass sie zu wenig Geld hatten, dass sie allesamt ihren eigenen Kindern erst frühestens mit 14 Jahren die ersten eigenen Mediengeräte zur Verfügung gestellt haben. Sondern wahrscheinlich daran, und da spreche ich jetzt als Wissenschaftlerin und Technikfolgenabschätzerin. Also diese Medien haben Pros und Kontras, die haben Chancen und Risiken. Und diese drei Herren werden sich gedacht haben, ich kaufe das dann, wenn ich davon überzeugt bin, dass die Balance aus Chancen und Risiken eine gute Balance ist. Und da wäre ich ungefähr bei Ihnen mit 16 oder 15 oder auch 18. Sie haben gesagt, Sie haben sich gefreut, dass die Tochter dann sagte, ich will es nicht. Ich habe so eine Patentochter, die heißt auch Paula. Das sind die totalen Ausnahmen. Das ist so 0,0001% von Kindern, die ernsthaft heute sagen, ich möchte gar kein Smartphone. Bei meiner Patentochter war das so, die sagte, ich bin es jetzt schon so lange gewöhnt, dass ich die Letzte bin, die keins hat. Mhm. Ich habe jetzt auch erleben können, wie cool das eigentlich ist, dass die Leute wissen, ja, wenn man sich mit Paula treffen will, dann klingelt man am besten gleich an der Tür. Dann hatte ich immer volle Bude. Also das ist natürlich auch eine bestimmte Art von sozial starker Persönlichkeit, die dann sagt, ich mache das Beste draus. Ich habe immer volle Bude, weil die Leute wissen, die ist halt per Smartphone nicht zu erreichen, also klingeln wir gleich an der Haustür. Tolle Sache. Aber man kann festhalten, dass diese Fähigkeiten, die Kinder brauchen, um später dann auch entschieden Nein sagen zu können, wie Frau Schulz das so richtig ausgedrückt hat, diese Fähigkeiten, diese gesunde Basis, die wird nicht am Bildschirm erworben. Das erwerben Kinder im Leben. Dazu brauchen sie Lernen mit allen Sinnen. Jetzt könnte man anfangen, alle 10 Sinne so aufzuzählen. Sehen, hören, riechen, schmecken, Tastsinn, Wärmeempfindung, Eigenbewegungssinn, das ganze Gleichgewichtsorgan im Ohr. Also diese Vielfalt der Sinneswahrnehmung, die dann auch für eine gesunde Gehirnentwicklung sorgt, indem diese sogenannte sensormotorische Integration, also Verknüpfung von Sinnes- und Bewegungsreizen, passt. Das führt zu Gehirnwachstum und das führt dazu, dass Kinder später auch, das ist ja der Begriff, den ich geprägt habe, bessere Basis für Medienmündigkeit haben. Und was Zweites, was ganz sicher, also fast noch zentraler wichtig ist, vertrauensvolle Beziehungen mit anderen Bezugspersonen aufzubauen. Und da kann ich mir jetzt auch mal an die eigene Nase fassen. Ich bin ja auch eine solche Bezugsperson. Ich bin ja auch Mama von drei Kindern, etwa in dem Alter von Frau Reichenbachers Kindern. Ja, wir Eltern, wir nutzen ja manchmal auch Medien. Und wenn wir das tun, dann unterbrechen wir zum Teil auch diese Bindungsentwicklung oder diesen Aufbau der vertrauensvollen Beziehung. Da haben wir jetzt gerade von der Deutschen Gesellschaft für seelische Gesundheit in der frühen Kindheit, GAIMH heißt die, ein Positionspapier veröffentlicht, Digitale Medien und frühe Kindheit. Und da geht es dann gar nicht hauptsächlich um die Sorge, die Sie jetzt besprochen haben, so was ist, wenn die Kinder was mit Medien machen, sondern da geht es ganz stark darum, was ist denn, wenn die Eltern was mit Medien machen. Mhm. Und wie wirkt sich das auf, aus? Das nennt man dann Technoference, kommt von Technology und Interference. Was ist, wenn das Kind gerade den Blickkontakt seiner Mutter sucht? Sie guckt aber zum Smartphone.
Ja, das ist schön nach unten. Ja. Frau Reichenbacher, ja. Das hat Sie ja auch beschäftigt, ne?
Ja, also ich weiß nicht, wir können, das ist ja ein irrsinniges Thema. Ich muss auch ganz kurz nochmal zu Frau Schulz, die ja ganz wichtige Arbeit macht, auch zu diesen Aspekten, die man ja immer wieder hört. Da möchte ich kurz auch nochmal was zu sagen, denn seit der ganzen, sagen wir mal, digitalen Flut und ich sag mal die digitalen Anwendungen, die auf unsere Kinder strömen und das ist vom Whiteboard im Klassenzimmer bis zum Smartphone und die Learning-Programme und irgendwelche, natürlich reden wir noch lieber gar nicht über die Corona Pandemiezeit, was sie da vorm Computer gesessen haben. Das alles muss man vielleicht auch immer im Ganzen sehen, aber dieses ewige, Entschuldigung, Die armen Lehrer sollen alle zu Digitalexperten werden und die Lehrer sollen alle medienkundig und Medienerziehung leisten, neben dem, was sie sowieso unfassbar wertvoll in ihrer pädagogischen Arbeit eigentlich leisten sollen. Die Lehrer müssen das draufpacken und die Eltern sollen jetzt auch noch alles medienkundig werden. Ja, das sollen sie natürlich auch, aber dazu muss ich immer zwei Sachen sagen. Das eine ist, ich bin so eine Mutter, die konnte sich mit den Kindern klug und auch reflektierend über Medien unterhalten, weil ich vom Fach bin und natürlich auch da mir, weil ich erkannt habe, wie wichtig es ist, mir dafür die Zeit auch genommen habe. Aber die meisten Eltern haben diese Zeit nicht, weil sie nicht denken, dass es so wichtig ist oder sie sich dann halt auch nicht nehmen können, aus verschiedenen Gründen. Und zweitens, es ist so wichtig, neben all der Kundigkeit von diesen Programmen mit Schau hin und wach, was dein Kind macht, und das ist mein Anliegen, auch einfach mal ganz klar zu sagen, es ist ganz viel Problematik dabei. Und es ist nicht immer nur, ja, die Kinder müssen gestärkt werden und irgendwie mündig werden, weil in dieser Entwicklung, in der die Kinder sind, und das sind die so ganz besonderen, ich sage mal jetzt so ein Fachwort, diese nicht abgeschlossenen neuronalen Reifungsprozesse, die in diesen kindlichen Persönlichkeiten, nicht nur im Gehirn, sondern auch in der Persönlichkeitsentwicklung stattfinden, diese Kinder müssen, Kinder und Jugendliche müssen beschützt werden. Und ein Kind, das Nein sagen lernen soll mit 11, wenn es in der, dieser bekloppten WhatsApp-Gruppe, diese Filmchen sind so kurz, die hat schon draufgedrückt und alles gesehen, bevor sie nachdenkt, ach, ich könnte es auch mal nicht gucken. Und man überfordert Kinder total. Und ich finde es nicht fair, diese Last von, ja, ihr müsst Nein sagen lernen, mal in der WhatsApp-Gruppe, Kindern zuzumuten mit 11 Jahren, sagen wir mal 12 Jahren, egal, weil das ist nicht okay. Und die Kinder müssen das noch nicht können. Man muss sie begleiten und man muss sie beschützen. Und viele Eltern sind verzweifelt, weil sie sie nicht beschützen können. Und ich finde, und das war auch mein Anliegen, mich auf Ihre Sendung, Herr Sterz, zu melden, man muss die Dinge beim Namen nennen, so wie Frau Müller auch in ihrem Buch, aber auch an anderen Stellen. Es ist brandgefährlich, was hier passiert. Und wir müssen sagen, es geht nicht. Wir müssen auch dazu was tun. Und TikTok verbieten gibt es ja in anderen Ländern auch schon. Und ich weiß nicht was, also ist jetzt nur so ein Beispiel. Mhm. Ja, also immer nur stärken und stützen, ja, aber auch mal sagen, was Sache ist.
Ich stimme da Frau Reichenbacher absolut zu. Also auf jeden Fall hat das was mit dem Alter der Kinder zu tun. Und grundsätzlich ist es ein Zusammenspiel von technischen Schutzmechanismen, die man nutzen kann, von auch einer politischen, juristischen Verantwortung, immer auch von der Verantwortung derjenigen, die Influencer, YouTuber und TikToker sind und die eine Followerschaft von vielen Grundschulkindern im Millionenbereich haben und sich dieser Verantwortung nicht bewusst sind oder sich das eben von dem Hintergrund der kommerziellen Interessen eben da eher vernachlässigen. Also es ist immer ein Zusammenspiel von technischen Sicherungssystemen, die man nutzen kann, von einem juristischen Gerüst, was wir in Deutschland haben, was ja eigentlich unglaublich ausdifferenziert ist, wo aber natürlich die Frage ist, wie findet sich das operativ im Alltag wieder? Also wer kontrolliert jetzt hier was? Und dann muss man natürlich sagen, je jünger die Kinder sind, auch im Grundschulbereich, umso sicherer und eingeschränkter muss eine Smartphone- oder Handynutzung sein. Also dann kann man eben mit einem Mobiltelefon, nicht mal einem Smartphone, nur telefonieren oder nur eine SMS schicken, ja, und eben nicht online surfen. Ja. Und das Begleiten bezieht ja sich darauf, dass man bei all diesen Einschränkungen und Kontrollen, die auch richtig und wichtig sind zu Beginn, nicht vergessen darf, das erzieherisch zu begleiten und sich zu erklären und Kindern Wissen und Informationen immer wieder ein Stück weit mitzugeben, um dann irgendwann mit 15 oder 14 zu sagen, wenn die selber entscheiden oder wenn die anfangen, unsere Kontrollen zu umgehen, weil sie eben keine Lust mehr darauf haben, sich kontrollieren zu lassen, dass man dann das erzieherisch geschafft hat, dass trotzdem da schon Mechanismen einsetzen, Nein zu sagen oder zu sagen, nö, ich mache jetzt mal aus, ich mache jetzt erstmal die Hausaufgaben.
Jetzt haben wir aber natürlich dieses Problem, also ich glaube, wir alle sind uns einig, wir haben alle Kinder, die irgendwie entweder ein Smartphone haben oder nicht, aber auf jeden Fall die wir begleiten, wir haben immer ein offenes Ohr und so weiter. Aber jetzt hat Frau Reichenbacher ja schon angesprochen, es gibt einfach Leute, die arbeiten den ganzen Tag, die haben kein Geld, die haben ganz viele Sorgen. Und da ist so ein Smartphone oder ein Tablet auch ein super Instrument, um dafür zu sorgen, dass die Kinder halt einfach mal was anderes machen, dass die nicht stören. Und da ist doch die große gesellschaftliche Frage, wie gehen wir damit um? Weil, also ich meine, ja, mit Verboten, ich glaube, das würden die Eltern dann sozusagen persönlich umgehen schon im Sinne ihrer Kinder und dass die dann auch ein bisschen mehr Zeit haben. Also wie kommen wir da weiter und ran?
Ja. Wir sind ja hier auch in so einer Nachlese einer Mediensendung und ich meine das, und da fühle ich mich selbst auch eingeschlossen, dass wir als, also ich sage jetzt einmal wir, weil ich auch Journalistin bin und Medienschaffende, dass auch die Medien da eine Verantwortung haben in ihrer Rolle, da auch Fragen zu stellen und auf dieses Thema deutlicher hinzuweisen. Ich darf ein Beispiel machen. Wir haben jetzt diese Leseuntersuchungsstudie, diese IGLU-Studie, die vor kurzem herauskam mit desaströsen Ergebnissen der Nicht-Leseleistung, also der schlechten lesenden Kinder. Und da ist dann im Deutschlandfunk ein Kommentar von, Entschuldigung, es war im Deutschlandfunk, zu 99% bin ich sicher, ein Kommentar dazu. Und dann schafft es die Kommentatorin, ich glaube es war 10 Minuten oder gefühlt 10 Minuten, nicht einmal einen Zusammenhang herzustellen zwischen diesen unglaublich schlechten Lesevermögen und der gestiegenen und ständig steigenden Nutzung der Medien und digitalen Anwendungen. Man muss hier den Kreis auch immer etwas größer ziehen. Wir haben auf der einen Seite die Familien, die das nicht schaffen, so wie ich, weil ich mich halt auskenne und mit den Kindern von morgens bis abends, bis die total genervt waren, natürlich sowieso darüber zu reden. Ich habe sie aber gezwungen und ich bin sozusagen auch in meinen Möglichkeiten so ausgestattet, dass ich darüber reden kann von der Zeit. Wir haben erschöpfte Eltern in, Achtung, prekär beschäftigten Arbeitsverhältnissen, die ihr für ihr schlechtes Geld wahnsinnig rackern. Die können keine Abendbrotdiskussionen führen, nicht über irgendwie Smartphone-Wirkungen. Das Zweite ist, es gibt eine große Gruppe von Eltern, die selbst digital süchtig ist und abhängig ist. Das heißt, die leben, und das ist ein Riesenproblem, und ich glaube, Frau Professor Bleckmann hat auch darauf schon angespielt, wir haben eine große Gruppe von auch jungen Eltern, also digital aufgewachsen schon, mit früh auch Geräte bekommen, die ihren Kindern vorleben, dass sie selbst die ganze Zeit vor Bildschirmen hängen, sei es vom Streamen, sei es Gamen, sei es das Smartphone. Kinder sehen also Menschen, die ständig dieses Kästchen in der Hand haben, wachsen da hinein. Und dann haben wir eine große Gruppe von Eltern, die das vielleicht noch nicht so arg macht, die aber verzweifelt ist, aber nicht weiß, was sie tun soll. Und wir brauchen klare Worte, dass man sagt, wir haben ein Riesenproblem. Es gibt ein Riesenproblem und man muss es benennen. Es gibt gerade eine aktuelle Studie der DAK, eine Längsstudie über Internetsucht und Auffälligkeit. Wir haben, man muss sich festhalten, 2,2 Millionen Kinder, die entweder von Internet, soziale Mediensucht, Gaming-Sucht schon betroffen sind oder gefährdet sind. 2,2 Millionen Kinder, das kann man sich, das ist unfassbar. Wir müssen wirklich was tun.
Also Frau Reichenbacher, ich bin Ihnen total dankbar, dass Sie jetzt auch mal auf das Suchtphänomen, das ist ja quasi, da komme ich her, ich bin Mediensuchtforscherin oder Expertin für Prävention von Mediensucht. Also was können wir tun, um vorzubeugen? Und ich war einerseits sehr dankbar, dass das Thema jetzt medial so hochgekocht ist durch das Buch von der Frau Müller. Aber da geht es halt um Kätzchen im Mixer, also um Inhalte. Es geht ganz stark um, ach je, die armen Kinder könnten durch die Inhalte dessen, was sie da im Internet erleben, traumatisiert sein. Und was Sie jetzt angesprochen haben, ist eine ganz andere Problemdimension, nämlich die der Zeit. Also ich kann von einem ganz harmlosen Sims-Spiel, ich habe in meiner Interviewstudie eine süchtige Sims-Spielerin gehabt. Mhm. Das ist nun wirklich kein Kätzchen im Mixer, das ist total harmlos. Da baut man sich irgendwie ein Haus mit Garten und Pool und das Problem sind die ausufernden Nutzungszeiten und dieser Verlust von Lebenszeit und die problematische dritte Problemdimension der Funktion, sozusagen dysfunktionale Stimmungsregulation. Der stärkste Prädiktor, also die stärkste Vorhersagekraft, ob ein Kind später mediensüchtig wird oder nicht, hatte in der Studie meines Kollegen Professor Mösle dieses eine Item: wenn es mir im Leben gerade schlecht geht, wenn mir was schiefgegangen ist, dann zocke ich. Also das heißt, wir müssen auch drüber reden, wie lernen Kinder eigentlich mit Missgeschick umgehen, Frustrationstoleranz entwickeln. Es darf auch mal was schief gehen. Man kann auch nicht erwarten, dass man per Mausklick, zack, 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 jedes Mal immer ein Level aufsteigt, gelobt wird, im Sekundentakt sozusagen das Belohnungssystem angesprochen wird. Dopamin, Dopamin, Dopamin. Irgendwann erwarte ich von meiner Lehrerin im Deutschunterricht, dass sie mich im Sekundentakt lobt und das wird nicht funktionieren. Und das Ergebnis nennt man dann abnehmende Frustrationstoleranz und Konzentrationsstörungen. Mhm.
Jetzt haben wir aber diese Situation, dass einfach viele Kinder so ein Gerät haben und auch nutzen. Ob sie jetzt mediensüchtig sind oder nicht, aber es ist einfach die Realität. Frau Bleckmann, wie sollten wir denn damit umgehen? Also was wären so Ihre Ideen, wenn das Gerät schon da ist? Weil wegnehmen, das ganz ehrlich, bei Kindern und gerade bei Jugendlichen, das wird ja nicht funktionieren. Da werden die ja rebellieren. So. Was dann machen?
Also mir wäre es lieber, wenn Sie mich fragen würden, wie kann man vorher vorbeugen? Das Präventionsprogramm echt dabei ist ja auch Kindergarten- und Grundschulalter. Und da werden eben genau diese Weichen ja gestellt. Mhm. Und das wollte ich vorhin zu Frau Reichenbacher noch mal sagen. Also Ihre Kinder, haben die sich gefreut, als Sie gesagt haben, nee, du kriegst dein Handy erst mit 15?
Es war kein Problem, weil ich es wirklich gut erklärt habe. Gefreut? Nö. Wieso? Mhm. Ob sie gefreut? Die waren ja eher so ein bisschen genervt, würde ich sagen.
Ja, denke ich mir, weil die allermeisten Eltern schaffen das eben auch nicht. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig ist, dass das Kinder Nein sagen lernen. Wir machen uns sehr viel Gedanken in unserem Präventionsprogramm. Wie unterstützen wir Eltern beim Nein sagen?
Ja, es ist wichtig, die Eltern zu unterstützen, absolut.
Mhm. Ja, also auch eben nicht dieses, was natürlich die großen Medienkonzerne Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, die machen ja jede Menge Werbung dafür, wie toll die digitalen Medien für Kinder seien. Und dann erzeugen die auch richtig mit absichtlichen Marketingstrategien dieses AADDA-Syndrom. Alle anderen dürfen das aber. Mhm. Und schon hat man dann das Problem, dass das Kind sagt, alle kriegen das, Mama, du bist doof. Und ich wollte noch mal sagen, Frau Reichenbacher, vielleicht fanden die das doof, vielleicht haben sie es auch gut erklärt und sind eine ganz tolle Mutter, aber in 10 Jahren werden die Kinder wahrscheinlich sagen, Mama, du hast mich damals total genervt, ich habe es gehasst, du warst die strengste Mama von allen, ich habe es erst mit 15 bekommen und ich will dir jetzt mal Danke sagen für die hunderten von Stunden Lebenszeit, für die über 1000 Tage Schutz vor digitaler Reizüberflutung, die du mir eben im Vergleich zum deutschen Durchschnittskind gegönnt hast.
Ja, ich danke, oder oh, mal schauen, aber danke.
Also, nee, halt, also nicht Frau Schau, mal schauen. In meiner Doktorarbeit habe ich Eltern befragt und das war das Ergebnis der Doktorarbeit. Die sagen, ja, wenn die Eltern streng waren, damals fand ich das ätzend und heute finde ich es rückblickend gut.
Ich wollte nur darauf hinweisen, und das war auch mein Anliegen, mich bei Ihnen nach Ihrer Sendung zu melden, Herr Sterz, dass ich meine, wir müssen den Eltern helfen und sie zu stärken, dass sie ein Vorbild sind, dass sie ihr eigenes Nutzungsverhalten auch mal überprüfen und dass wir den Eltern sagen, ihr habt recht, wenn ihr es reduzieren wollt. Die Wege dahin sind sicher ganz schwierig und individuell anzupassen. Aber ich glaube, wir müssen auch in der Aufklärungsarbeit für Eltern einsteigen, die alle und viele, das weiß ich einfach jetzt von meinem Leben, alle ein mulmiges Gefühl haben und das Gefühl haben, die reden auch, die gucken mich auch gar nicht mehr an, die rutschen mir irgendwie weg, die sitzen dann in ihrem Zimmer, ich weiß auch nicht mehr, was die da machen. Und dass wir Eltern zurufen, ja, ihr habt recht, wenn ihr kritisch seid und seid selbst sorgsam im Umgang und ist ein kleines Beispiel. Ich fange seit kurzem erst schon an, wenn ich in der S-Bahn fahre oder im Bahn irgendwie, also ich fahre öffentliche Verkehrsmittel, relativ viele, und dann sehe ich natürlich auch immer die ganzen Menschen mit ihren Kästchen in der Hand und die ganzen Kinder und bin bei jedem Kind schon froh, dass kein kleines Dattelgerät schon als Spielhandy in der Hand bekommen hat und fange echt an, wie früher, wenn man vor einem Kind nicht über eine rote Ampel gelaufen ist, sondern erst bei grün, ich versuche mich hinzusetzen ohne das Gerät in der Hand, ich habe auch manchmal sogar eine Zeitung auf Papier dabei oder ein Magazin und versuche ein anderes Bild diesem kleinen Wesen zu geben, damit es mal einen Menschen sieht ohne das Kästchen. Und ich glaube, wir müssen ganz viel reden darüber, dass Eltern wissen, es ist ein Unterschied, ob das Kind eine analoge Zeit mit analogen Spielen und Tätigkeiten verbringt oder, ich sage jetzt mal, Daddelzeit, an welchem Bildschirm auch immer, dass man das Eltern noch viel mehr erklärt, dass es einen Sinn macht, dass sie ihr Kind fördern, wenn sie sich analog beschäftigen mit dem Kind. Und da sind wir auch wieder bei der Lesestudie, weil die Kinder zu wenig lesen, können sie nicht mehr lesen und.
Sie haben ja gefragt, was kann man denn tun, wenn die Kinder jetzt die Geräte schon haben? Und ich finde, man sollte schon eine Antwort nicht schuldig bleiben.
Ja, dann machen Sie das nochmal.
Jetzt reden wir mal über die Inhalte. Da gibt es eine tolle Website, auch für Lehrer, nicht nur für Eltern. Toll, www.medien-kindersicher.de. Da kann ich als Mutter eingeben, was für ein Gerät hat mein Kind und kann Zeitbegrenzungs-, Filtersoftware oder Routereinstellungen, all solche Dinge, schauen Sie das nach, vornehmen, um mein Kind vor solchen entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten wie dieser oft genannten Katze im Mixer zu schützen. Dann haben wir einen zweiten Punkt. Wie ist das mit der Zeit? Also Kind hat Smartphone und blickt dauernd drauf. Ich würde inzwischen dafür plädieren, dass Eltern als Bedingung dafür, wenn das Kind das erste Smartphone bekommen möchte, sagen, okay, wenn die Zeit jetzt gekommen ist, wir machen einen Vertrag, du verpflichtest dich zusätzlich zum Smartphone auch eine Uhr, einen Wecker, einen Kalender und ein nicht Smartphone-gebundenes Musikabspielgerät dir schenken zu lassen. Die allermeisten Smartphone-Zugriffe sind gar nicht intentional. Also die Person will gar nicht eigentlich jetzt nochmal WhatsApp-Nachrichten gucken, sondern denkt nur, ach, wie viel Uhr, wann komme ich an, im Bus und zack, drei neue Nachrichten und jetzt bin ich wieder dran. Also diese Idee, Smartphone-Verträge in Familien abzuschließen, wo dann auch vielleicht Regeln drinstehen, die für alle gelten, super Idee, so wir machen unsere Geräte beim Abendessen aus. Das schlägt eben zwei Fliegen mit einer Klappe, reduziert diese digitale Reizüberflutung und führt zu mehr Familienzusammenhalt durch Gespräche. Und ja, das sind nicht immer fröhliche Gespräche, das können ja auch Konflikte sein. Und da wollte ich nochmal zu Frau Schulz, das ist ganz toll, wenn man sagt, liebe Eltern, auch im Gespräch bleiben und Konflikte ruhig durchstehen und nicht dann irgendwann klein beigeben und sagen, ach, der weiß das eh alles besser als ich, sondern ich mache mir da Sorgen, ich möchte da gern mit dir drüber reden, ich möchte da mit dir im Gespräch bleiben, auch wenn es manchmal mühsam ist. Das ist ja eigentlich die schwierige Seite von Beziehungskompetenz, wenn alles easy peasy ist. Das kann jeder, aber bei Konflikten in Beziehung bleiben, das ist das Schwierige.
Ich merke schon, Eltern spielen aber definitiv eine wichtige Rolle bei diesem Thema. Das haben wir jetzt schon vielfältig besprochen. Frau Schulz, Sie als Mediencoach eben von der Initiative Schau hin, weil Sie ja da auch Fragen beantworten von Eltern. Was sagen Sie zu dem, was Sie bisher gehört haben und auch in Abgleich mit dem, was Sie von den Eltern so hören?
Also grundsätzlich, das hört man jetzt gerade auch in unseren Diskussionen schon so, ist Familie und Eltern ja eigentlich eine ziemlich schwierige Zielgruppe schon immer in allen pädagogischen Themen, ne? Und die spärlich besuchten Elternabende zeigen auch immer auch, wer sich da hinschleppt. Das sind auf jeden Fall die, wo man sagen könnte, ihr könnt eigentlich zu Hause bleiben, bei euch ist alles gut, ne? Und die man versucht zu erreichen, sind eben schwer zu erreichen, egal welche auch neueren Formate sich man so überlegt und versucht anzusteuern. Also wir bei Schau hin zum Beispiel haben ja schon lange auch vor Corona schon immer die digitalen Elternabende und da tatsächlich aber jetzt in den letzten Jahren bis zu 400 bis 800 Anmeldungen auch jedes Mal und Teilnehmende je nach Thema. Das zeigt, wie diese Medienthemen auch den Eltern im Kopf sind und dass die wohl das buchstäblich auf dem Schirm haben, ne? Und verunsichert sind, wie wir heute auch schon besprochen haben und da Unterstützung wollen. Und wir bei Schau hin oder mir persönlich ist es auch immer ein Anliegen, erstmal zu sagen, ich höre Ihnen zu und ich kann Sie verstehen. Es ist nicht so, dass Sie hier als Einzige das nicht hinbekommen, sondern in allen Familien finden ähnliche Turbulenzen statt und immer auch im ähnlichen Alter. Also es gibt echt eine heiße Phase so mit Beginn der Grundschule und dann zweite, dritte, vierte Klasse. Da gibt es die meisten Turbulenzen, Auseinandersetzungen und eben auch große Wünsche bei den Kindern. Gleichzeitig sind ja aber die Plattformen und Games eben noch genau für diese Altersgruppe nicht offiziell freigeschaltet. Und da knirscht es eben am meisten und die Eltern fragen eben am meisten auch danach, kontrollieren oder vertrauen oder wie soll ich es machen? Was sind gesunde Nutzungszeiten? Wann merke ich, dass mein Kind süchtig ist und wollen da eigentlich am liebsten ganz einfache, klare Handlungsanweisungen, ne? Und da muss man eben wie bei vielen erzieherischen Themen sagen, dass es so einfach nicht zu beantworten ist. Und mir ist eigentlich immer wichtig auch zu sagen, dass das, was wir empfehlen, dass das auch zur Familie passen muss, dass es eben nicht diese eine Lösung gibt und dass Familien das auch schaffen können müssen, was man da sich eben vornimmt. Also klar, es ist wichtig zu informieren und zu sagen, hier übrigens, TikTok ist aber erst ab 13, euer Kind ist 10, also da ist ganz schön viel Zeit noch dazwischen. Und solltet ihr das in den nächsten Jahren erlauben, dann auf jeden Fall unter dieser Maßgabe und mit diesen Möglichkeiten. Ich finde es immer ganz wichtig, mit einem verständnisvollen Blick auf Eltern zuzugehen, weil man die sonst überhaupt gar nicht erreicht. Und weil das, und das wissen wir auch alle als Eltern, auch das auch nicht umsetzbar ist, wenn man mit so einem riesen Mediennutzungsvertrag sozusagen kommt, ne? Sondern sich erstmal auf ein, zwei Paragraphen eher bezieht.
Ich weiß, dass das ein Riesenthema ist, das ich da aufgerufen habe mit Ihnen. Und ich weiß, dass wir auch noch stundenlang über die verschiedensten Details sprechen könnten. Ich würde aber gerne mal so langsam gegen Ende versuchen, das Ganze nochmal zu bündeln. Und ich habe mir notiert, es gibt ja ein paar wichtige Sachen und sozusagen Angriffspunkte bei dem Thema. Also ich habe immer rausgehört, die Nutzungszeit ist ein wichtiges Ding. Die Inhalte sozusagen, welche gibt es und wie kann ich die vielleicht auch begrenzen? Und vor allem auch das Familiäre, also das Miteinander reden und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, Eltern zum Beispiel zu informieren und Kinder auch zu informieren. Und da frage ich mich immer noch, wie wir das schaffen. Also zum Beispiel werden sich ja, Frau Schulz, bei Ihnen eher so die üblichen Verdächtigen melden, ne? Also wäre es da auch eine Möglichkeit, dass man, keine Ahnung, halt solche Informationen rund um Mediennutzung auf dem Amt platziert und dass man da jemanden hinsetzt oder dass man bei den Kinderärztinnen und Kinderärzten sozusagen die mit einbindet oder so. Also vielleicht haben Sie da auch alle Ideen zu. Vielleicht könnten wir da nochmal so konstruktiv zum Schluss kommen, wie wir dafür sorgen, dass es eben auch möglichst viele erreicht.
Genau, also es gibt ja schon immer auch Bemühungen in Zusammenarbeit beispielsweise mit den Kinderärzten an die U-Untersuchungen solche Informationen mit dran zu hängen, beziehungsweise spielt da ja jetzt auch die Mediennutzung eine Rolle, dass sowas gefragt wird oder geschaut wird, wie die Kinder eben entwickelt sind im Verhältnis dann auch zu ihrer vielleicht schon bestehenden Bildschirmnutzung. Also soll heißen, Eltern da abzuholen, wo sie sowieso schon sind, ist immer ein guter und auch niederschwelliger Zugang und eben nicht extra Anlässe zu schaffen, wo man irgendwie erst hinfahren muss und sich Zeit nehmen muss. Wir müssen uns damit sinnhaft auseinandersetzen und für unsere Kinder gute, sichere Wege finden. Und das führt auch nicht an den Bildungsinstitutionen vorbei und eben schon gar nicht an den Familien.
Man könnte vielleicht die eben genannte Patentochter Paula, die ihr Handy erst mit 18 bekommen hat und bis sie 17 war, glaube ich, auch keinen Computer hatte, als Beispiel nehmen. Die ist nämlich KI-Forscherin geworden. Interessant, oder? Also wer sagt denn, dass digitale Bildung am Bildschirm stattfinden muss? Also es gibt so großartige Konzepte, die genau diese Idee, man muss mit dem Bildschirm ja nicht immer nur konsumieren, also produzieren, vorkonsumieren. Selber Fotos machen, selber Filme drehen, selber Programme schreiben und einen Schritt davor, analog vor digital, selber ein Daumenkino basteln, selber eine Handlungsabfolge, also eigentlich einen Code, ein Programm erleben, aber sagen wir mal mit einer Lochstreifenspieluhr. Also ich stanze einen Code in einen Papierstreifen, das ist Elementarinformatik. Oder ich spiele mit den Kindern, ich sehe was, was du nicht siehst und übe dabei binäre Suchalgorithmen. Das heißt, diese Idee, die wird einfach von der Medienindustrie, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, die pushen das, zu sagen, digitale Bildung erwirbt das Kind am Bildschirm. Das ist Humbug. Ja. Die gute Basis dafür, für dieses echte Verständnis der Funktionsweise informationsverarbeitender Systeme, das erwirbt ein Kind viel eher beim Schachspielen oder beim, Lochkartenstreifchen programmieren oder beim Daumenkino basteln. Da versteht man nämlich, also da steht Transparenz vor Blackbox. Mhm.
So, Frau Reichenbacher, Sie haben jetzt viel gehört, viel diskutiert. Was machen Sie jetzt damit? Wie geht's Ihnen damit?
Ja, ich habe ja das Glück, dass ich diesen Prozess mit den Kindern weil sie alt genug geworden sind, relativ hinter mir habe. Aber wenn ich das alles höre, dann denke ich an all die Kinder, die noch kleiner sind. Und um die tut's mir im Herzen weh. Und ich möchte zu diesem Thema auch weiter mal gucken, was ich mache. Aber ich halte es für dringend notwendig, dass wir die Kinder schützen müssen, den Eltern helfen müssen. Ich finde so eine Idee, die Firmen mit dieser Digitalwirtschaft, die ganzen IT-Lobbyisten mit einzufangen, die dafür bezahlen müssen, weil wir wie immer das Problem vergesellschaftlichen und die Gewinne sozusagen auf der Industrieseite nur haben, weil wir werden, und das ist leider meine nicht so gute Perspektive dabei, wir laufen in ein riesen Problem hinein, weil die Kinder, die, und das sind 2,2 Millionen, die schon betroffen sind von Auffälligkeiten, von Abhängigkeiten in der Nutzung, man muss ja immer sagen, das sind Kinder, die haben in der Zeit nicht so gut lesen gelernt, die haben nicht getobt, die haben körperlich, sportlich keine Muskeln aufgebaut, die haben schon vielleicht Rückenprobleme, die sind vielleicht auch schon ein bisschen dicker, als es eigentlich gut wäre für die Gesundheit. Und das muss man so im Ganzen mal sehen. Wir laufen auf ein Riesenproblem zu. Und wir müssen nicht nur wie bei der Klimakatastrophe oder Klimawandelproblematik sagen, wir laufen auf ein Riesenproblem zu. Auch hier, denn das sind Kinder, die jetzt 9 Jahre alt sind, das sind alle die, die unsere Welt auch dann bestimmen und nicht nur unsere Rente hoffentlich bezahlen, sondern die einfach unsere Welt sind. Und an die denke ich und um die tut es mir leid und für die möchte ich am liebsten auch noch irgendwie was tun. Ja.
Und was wir getan haben, gerade hier, das war über die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen zu sprechen, über die Probleme, aber auch über die Möglichkeiten, die es ja durchaus gibt, da miteinander ins Gespräch zu kommen und ja, miteinander daran zu arbeiten und irgendwie das Ganze auch positiv zu gestalten. Das haben wir hier gemacht im Medienpodcast nach Redaktionsschluss vom Deutschlandfunk. Franziska Reichenbacher war mit dabei, unsere Hörerin, außerdem die Medienpädagogik-Professorin Paula Bleckmann und die Kommunikationswissenschaftlerin und Medienpädagogin Irene Schulz. Ich bin Christoph Sterz aus der Medienredaktion vom Deutschlandfunk und wenn Sie gerade gedacht haben, das juckt mir unter den Fingern, ich möchte zu genau diesem Thema, weil es ja ein sehr diskutierfähiges Thema ist, jetzt mal was schreiben, dann schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de und selbstverständlich gilt das auch für alle anderen Medienthemen und Themen aus dem Bereich Journalismus, wenn Sie denken, ich möchte genau wie Franziska Reichenbacher auch mal so ein Thema mitbringen und mit Expertinnen und Experten besprechen. Redaktionsschluss@deutschlandfunk.de ist die richtige Adresse.